Die Situation ist die, dass der Herr Professor Madesbacher von Seiten des Mannes die Situation eigentlich sehr umfassend und prägnant dargestellt hat und ich nähere mich von der anderen Seite, nämlich von der Seite der Frau, von gynäkologischer Seite. Und tatsächlich ist es so, dass die Inkontinenz ein weit verbreitetes Problem in der Sprechstunde darstellt. Die Behandlung der Inkontinenz ist auch ein sehr schönes Beispiel dafür, wie sich das Fach der Frauenheilkunde in den letzten 50, 60 Jahren verändert hat. In diesem Lehrbuch aus dem Jahr 1937, glaube ich, ja, das es aber auch in Auflagen bis in die 50er Jahre gibt, von Walter Stöckel, findet sich auch ein breiter Raum dem Thema Inkontinenz. Man kann das leider schlecht lesen, dafür bitte ich um Entschuldigung, aber es stehen hier also drei Gründe für die Inkontinenz. Sie müssen es mir glauben. Erstens die Missbildungen, zweitens die navalen Störungen, das ist das, was unter dem Thema Urge-Inkontinenz zusammengefasst wird, und drittens das Vorliegen von Verletzungen. Und damit waren in der damaligen Zeit eben vorwiegend geburtshilfliche Verletzungen gemeint, die dadurch bedingt waren, dass eben die Geburtshilfe eine andere war als heute und dass es hier zum Auftreten von Drucknekrosen im Bereich der vorderen Scheidenwand und zum Auftreten von vesikovaginalen Fisteln gekommen ist. Der Herr Professor nickt. Wobei man das heute praktisch nicht mehr sieht. Aber das war damals eben der Zugang zu der weiblichen Inkontinenz. Und entsprechend fand sich in diesen Lehrbüchern nichts von einer Urge-Inkontinenz und auch nichts von einer Stress-Inkontinenz. Wenn wir uns aber jetzt von Seiten der Frau die Situation wieder betrachten, dann sehen wir, dass 50% der Frauen, die eine Inkontinenz aufweisen, eben an einer Stress-Inkontinenz leiden. Und 32% an einer Mischinkontinenz, das heißt an einer Kombination von Stressinkontinenz und Urgeinkontinenz. Also das sind 3/4 und lediglich 25% ungefähr oder 20% an einer Dranginkontinenz bzw. neurogenen Blasenentleerungsstörungen. Interessanterweise ist auch, dass eine altersabhängige Erkrankung, und zwar ist es eben, wie gesagt, eine Erkrankung, die zwar nicht lebensbedrohlich, aber mitunter sehr lästig sein kann. Und Sie sehen, dass eine 20-Jährige relativ selten Harnblasenentleerungsstörungen aufweist, Frauen ab 30, 40, 50, 60 dann schon deutlich häufiger. Und so wie der Herr Professor Madesbacher auch gesagt hat, ältere Männer und Frauen leiden vorwiegend an Urge-Inkontinenz. Die typische Frau mit einer Stressinkontinenz ist relativ jung, sie ist zwischen 40 und 60, hat meistens kleine Kinder zu versorgen, seien es die eigenen, seien es Enkelkinder, und sie leidet, wie gesagt, an typischem Harnverlust bei körperlichen Aktivitäten wie Trampolinspringen, Hüpfen, Niesen, Stiegensteigen etc. Die Ursachen für die Harnblasen Stressinkontinenz sind meistens Störungen des Blasenschließmuskels und für mein Fachgebiet eben die Schädigung, Schwächung des Beckenbodens, der Beckenbodenmuskulatur infolge von Operationen einerseits und aber Geburten andererseits. Auch das Übergewicht ist ein Grund. Es gibt zum Beispiel interessante Untersuchungen, dass Adipositaschirurgie, magenbandchirurgische Eingriffe zum Beispiel, tatsächlich auch zu einer Verbesserung einer vorher bestehenden Inkontinenz führen, ohne dass man die Damen in irgendeiner Art und Weise behandelt von urologischer oder gynäkologischer Seite. Die von den Gynäkologen so gerne durchgeführte Hysterektomie ist ein Risikofaktor für eine Stressinkontinenz. Es gibt mehrere Untersuchungen, wir haben auch eine gemacht, die bestätigt, dass eine Entfernung der Gebärmutter später mal zu einer entsprechenden Inkontinenz führen kann. Das Thema Stressinkontinenz und vorangegangene Geburt ist eine never-ending story. Wenn man das, ich habe das gestern in PubMed nochmal durchgeschaut, es gibt dazu mindestens 718 Ergebnisse, Retrospektive, prospektive Studien, Meta-Analysen und ich weiß nicht was alles. Es ist, glaube ich, eine ideologische Frage. Es gibt Menschen, die behaupten, dass die normale Geburt sehr wohl den Beckenboden in der Art schädigt, dass später mal eine Inkontinenz auftritt. Es gibt Menschen, die behaupten, dass das nicht der Fall ist. Und jeder kann das für seine Sachen beweisen. Es ist jetzt im Juni 2015 im British Journal of Obstetrics and Gynecology eine recht schöne Arbeit erschienen, die eben im Vergleich zu einem primären Kaiserschnitt zu einer vaginaloperativen Entbindung, sei es mit Forzeps, sei es mit Vakuum, zeigt, dass diese Entbindungsformen gegenüber der primären Sektio den Beckenboden schädigen würden. Interessanterweise gibt es einige Arbeit aus dem Norden Europas, die eben vor ein paar Jahren durchgeführt worden sind und gezeigt haben, dass der Forzeps den Beckenboden so sehr schädigt, sodass man heute fast den Forzeps nicht mehr anwendet. Und in dieser Arbeit, die eben jetzt gerade erschienen ist, sind Forzeps und Vakuum gleich. Es gibt auf der anderen Seite auch im Mai erschienene Untersuchungen, die eben keinen Zusammenhang zwischen der Stressinkontinenz und der Geburt feststellen können, wohl aber zwischen Senkungszuständen. Und hier in dieser Arbeit zum Beispiel, das ist jetzt, da ist eh ein Pfeil, sieht man, dass das familiäre Risiko, also die familiäre Belastung, ein wesentlicher Risikofaktor für das Auftreten einer Stressinkontinenz bei der Frau darstellen und weniger die Durchführung eines Kaiserschnittes. Wahrscheinlich ist es immer, wie immer im Leben so, dass die Wahrheit in der Mitte liegt und es wahrscheinlich so ist, dass es auch eine genetische Situation darstellt. Es gibt Frauen, die haben ein gutes Bindegewebe und die leiden nicht an einer Geburt und es gibt Menschen, die haben genetisch bedingt eine schlechtere Qualität des Bindegewebes und die leiden vielleicht unter den Folgen einer Geburt, beziehungsweise auch haben sie auch eine Gebärmutterhalsinsuffizienz im Rahmen der Schwangerschaft. Das ist durchaus denkbar und das ist sicherlich Gegenstand von Forschung in den nächsten Jahren. Eine ganz lustige Arbeit habe ich gefunden, die eben auch zeigt, wie multifaktoriell diese ganze Geschichte ist. Ein Tierversuch an Mäusen, wo jeweils in jede Gruppe 6 Mäuschen gegeben worden sind. Und hier untersucht worden ist der Effekt von Trauma auf den Geburtsweg einerseits und der Effekt der Östrogendeprivation. Und hier zeigt sich, dass sowohl die traumatische Geburt als auch die Ovarektomie negative Folgen für die Kontinenz haben. Und ein besonders negativer Effekt ist gegeben, wenn eine Eierstockentfernung mit Geburt durchgeführt wird. Man sieht also, es ist ein weites Thema. Als praktisch bezogene Menschen sind die Ursachen weiterhin unklar. Wollen wir uns der Therapie zuwenden, so wie das bei Walter Stöckel gar nicht Erwähnung gefunden hat, gab es damals auch außer für die Fisteln auch keine suffiziente Behandlung der Stressinkontinenz der Frau. Erst in den Anfang 60er Jahren des letzten Jahrhunderts hat der Herr Birch die Kolbus-Suspension nach Birch im American Journal of Obstetrics and Gynecology publiziert und diese Operation hat sich zum goldenen Standard im Bereich der Urologie einerseits und der Gynäkologie andererseits zur operativen Therapie der Stressinkontinenz ergeben. Nach ein paar Jahren hat der Herr Birch dann auch seine ersten Ergebnisse über die von ihm entwickelte Birch-Operation publiziert, wieder im American Journal of Obstetrics and Gynecology im Jahr 1968, also auch schon eine Weile her. Und bis in die 90er Jahre war die Birch-Operation der goldene Standard in der Behandlung der Stressinkontinenz. Und wir sehen hier, dass man zwischen 68% und 88% Heilungsrate nach einem Jahr, das aber dann auf 70% Heilungsrate nach 5 Jahren runterrasselt. Auch ein laparoskopischer Birch ist entwickelt worden, weil man muss sich vorstellen, die Operation nach Birch wird durch eine Laparatomie durchgeführt und der Leidensdruck bei einer Inkontinenz muss schon relativ hoch sein, wenn sich Frau dafür den Bauch aufschneiden lässt. Im Jahr 96 hat der Herr Ulmsten eben die Revolution im Bereich der Urologie und Gynäkologie veröffentlicht, nämlich das Tension-Free Vaginal Tape, von dem auch eben AMI ja einige dieser Bänder im Sortiment hat. Es handelt sich hierbei um eine Schlinge, die um den mittleren Teil der Urethra gelegt wird und die eine wirklich wunderbare Heilungsrate bei Stressinkontinenz bringt. Ich erinnere mich noch, im Jahr 1999 ist das in der Gynäkologie eingeführt worden, und da ist der Professor Salzer aus dem Wilhelminenspital und der Hannes Pollack aus der Semmelweis-Klinik sind nach Amsterdam gefahren und haben also diese Methode dort von diesem Herrn Ulmsten kennengelernt. Und ich habe den damals dann, den Oberarzt Pollack aus der Semmelweis-Klinik, zu mir ins Krankenhaus geholt und habe mir dort damals diese DVT-Operation beibringen lassen, weil gerade am Land war ja die Inkontinenz ein relativ wichtiger Faktor und die Frauen sehr oft davon betroffen, und wir hatten damit sehr gute Erfolge. Der Nachteil der klassischen Tension-Free Vaginal Tape-Operation ist aber der, dass es mitunter Blutungen gibt, und auch ich erinnere mich an einige Komplikationen mit Blutungen bei der DVT-Operation. Und der zweite Nachteil ist, dass sie mit einer sicheren Regelmäßigkeit durch die Harnblase durchstechen. Also ich habe sicherlich bei jeder 10. DVT-Operation durch die Harnblase durchgestochen. Den Urologen stört das wahrscheinlich weniger, aber der Gynäkologe schreckt das schon. Und es hat auch, wenn man es erkennt, keine nachteiligen Wirkungen. Man muss dieses Band dann eben entfernen und neu positionieren, aber es ist für den Gynäkologen unangenehm. Und Sie müssen auch, wenn Sie so eine Operation durchführen, zystoskopieren. Tatsache ist, dass die DVT-Operation für viele Jahre der goldene Standard im Bereich der Gynäkologie zur Therapie der Stressinkontinenz dargestellt hat. Und es gibt jetzt auch Daten, die über 17 Jahre die Erfolgsaussichten dieses operativen Vorgehens evaluieren. Und man sieht, dass über 90% immer noch kontinent und zufrieden sind. Ja, und auch hier, wenn man sich die letzte Zeile anschaut, the long-term objective and subjective outcome after retropubic DVT is excellent. Ja. Der Bessere ist des guten Feinds. Mittlerweile sind Operationstechniken entwickelt worden, die diese Nachteile der Blutung einerseits und des Durchstechens der Blase andererseits nicht haben, und so gibt es eben jetzt auch Verfahren, die eben transobturatorisch durchgeführt werden, wo man eben nicht mehr hinter der Symphyse aussticht und mehr oder weniger auch durch den Bauchraum geht, sondern wo man die Bänder seitlich appliziert, wobei die Ergebnisse zwischen diesem obturatorischen Verfahren und dem klassischen DVT gleich sind. Ich habe Ihnen jetzt mitgebracht, damit das Ganze noch lebhafter wird, eine Operation, die wir letzte Woche durchgeführt haben und wo Sie sehen können, dass das Ganze wirklich ganz gut funktioniert. Sie sehen hier zuerst vor der Operation, wie ein Stresstest durchgeführt wird. Das ist eine sehr simple, aber aussagekräftige Methode, und die Dame, die hier zur Operation gelangt, in den Harn verliert. Es wird dann eine kleine Kolpotomie durchgeführt. Die Scheidenvorderwand wird mit zwei Ellis-Klemmen oder Kocherklemmen gefasst und die Scheidenhaut inzidiert. Upsdiwups, genau. Und auf ca. 1,5 cm. Und dann wird einfach ein Kanal zwischen Scheidenwand und Faszie präpariert hinter die Symphyse. Dieses Vorgehen ist bei allen diesen Inkontinenzoperationen gleich, auch beim DVT geht man so vor. Es wird dann, nachdem dieser Kanal präpariert ist, mit einer Führungsschiene vorgelegt und anhand dieser Führungsschiene das Device appliziert. Das schaut aus wie eine Spirale. Sie haben es unten, hat die Firma es ausgestellt. Da sind solche Devices, glaube ich, zu sehen. Ja, das wird eben hier appliziert, und zwar einmal rechts und dann links. Und das geht wirklich so schnell. Ja, dann wird das hier durch die Haut durchgestochen, die Schutzhülle entfernt. Und durchgezogen. Es wird dann analog auf der anderen Seite vorgegangen und das Band locker positioniert. Das sieht man hier, jetzt wird das dann eben durchgezogen, die überschüssigen Ränder des Bandes abgeschnitten, die Folie entfernt und die Scheide verschlossen. Die Inzisionen im Bereich der Haut verkleben wir oder nähen sie mit resorbierbaren Nähten. Und wenn Sie sich dann das Ergebnis anschauen möchten, da füllt er jetzt nochmal die Harnblase auf und entfernt dann den Katheter und es geht nichts mehr ab. Und das ist eine Operationsmethode, die wirklich eine relativ flache Lernkurve hat und unwahrscheinlich hohe Patientenzufriedenheit bei Frauen bringen kann. Und ich glaube, das ist ein Zeichen, dass man auch mit minimalinvasiven Eingriffen ein gutes Ergebnis erzielen kann. Und damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, ehrwürdige Vorsitzende, danke ich für die Aufmerksamkeit.